Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich.
Guten Tag, liebe Hörer, an diesem ersten Sonntag im letzten Quartal des Jahres 2024. Der Kontrafunk, ich weiß es, begleitet viele von Ihnen schon beim Frühstück, nicht nur am Sonntag, sondern auch werktags mit unserem Infomagazin Kontrafunk aktuell. Und viele schalten auch abends ein und sind seit ein paar Tagen verwundert, geschockt, mitunter sogar empört über die Änderungen in unserem 20-Uhr-Programm. Ich möchte das rasch erklären. Warum setze ich so sehr auf Live-Sendungen, auch wenn die oft holprig sind und nicht so geschliffen rüberkommen wie das meiste andere im Kontrafunk? Stellen Sie sich vor, Donald Trump wird in der Nacht angeschossen, also bei uns während der Nacht. Die deutsche Polizei tritt einer Monatszeitschrift im Morgengrauen die Türe ein. Oder irgendwo auf einem Marktplatz findet ein weiterer Terroranschlag statt, der von den Behörden und von den Verschweigemedien als Einzelfall abgetan wird. Und der Kontrafunk sendet bis zu 36 Stunden lang ein vorproduziertes Programm voller schöner Gespräche und lustiger Shows. Das geht einfach nicht. Radio ist ein schnelles Medium, wir leben in einer Zeit von hoher Ereignisdichte und der Kontrafunk trägt eine gewisse Verantwortung. Also wir können nicht reagieren oder auch nur wahnsinnig spät reagieren. Deswegen habe ich den 20-Uhr-Termin zum täglichen Rendezvous mit der Aktualität gemacht. Was immer passiert, abends um 8 Kontrafunk hören, das ist jetzt die Devise. Und bitte glauben Sie mir, ich leide wie ein Hund, dass wir momentan solche Schwierigkeiten mit der Technik haben. Ich musste unser schönes 20-Uhr-Projekt für die nächsten Tage aussetzen, bis wir die Live-Sendungen in den Griff bekommen. Und dazu brauchen wir spezielle Geräte und die kosten Geld. Wir müssen in die technische Ausrüstung investieren und deshalb bitte ich Sie heute ganz besonders, helfen Sie uns dabei mit Ihrer Spende. Auf unserer Internetseite finden Sie alle Angaben zu unseren Bankkonten, wie üblich, unter kontrafunk.radio/spenden. So, nach dieser langen Vorrede kommen wir jetzt zur Werbeansage und die mache ich sehr gern für die Hofmanufaktur vom Huttenberg. Das sind Lebensmittelproduzenten, wie man sie sich wünscht. Authentisch, regional, mit Leidenschaft. Neu im Angebot haben die jetzt zusätzlich zu ihren ausgezeichneten Dinkelnudeln eine Ramen-Nudel, hergestellt auf einer speziellen japanischen Nudelmaschine. Außerdem empfehle ich die köstlichen kaltgepressten Speise- und Würzöle der Hofmanufaktur vom Huttenberg. Die Würzöle sind ideal, ich will nicht sagen für faule Köche, aber zwinker, zwinker, sie erleichtern doch die Arbeit in der Küche erheblich. Und jetzt im Herbst unbedingt probieren, das Walnussöl. Das alles gibt's im Onlineshop unter www.hofmanufaktur-huttenberg.de. Und bis Ende Oktober bekommen Sie 10% Rabatt, wenn Sie bei Gutschein das Wort Huttenberg eingeben. Und damit komme ich zur Sonntagsrunde und begrüße den Philosophen und Theologen David Berger, Herausgeber des Online-Magazins Philosophia Perennis, den Geopolitik-Experten und Redakteur der Berliner Zeitung Thomas Fassbender sowie den freien Journalisten Dirk Pohlmann. Herzlich willkommen. Wir werden heute sicher noch zu vielen internationalen Themen etwas sagen, deshalb fange ich mal mit Deutschland an. Am Donnerstag war der deutsche Nationalfeiertag und da gab es in Berlin eine Großdemo mit Sarah Wagenknecht, auf der das Zeigen der deutschen Fahne verboten war. Thomas Fassbender, sind Sie auch dort gewesen?
Ich war nicht dort, ich habe das verfolgt, aber ehrlich gesagt, dass das Zeigen der deutschen Fahne verboten war, ist mir jetzt neu. Ich falle aus allen Wolken gewissermaßen.
Zum Glück hatten Sie keine Miete aus Versehen.
Ja. Sind das Fake News oder ist das wirklich wahr, dass Schwarz-Rot-Gold nicht gezeigt werden durfte?
Das ist wie alles im Kontrafunk natürlich wahr. Nein, es ist tatsächlich so, dass also im Vorfeld gesagt wurde, generell das Zeigen von Fahnen ist unerwünscht. Natürlich sind da sicher auch palästinensische Fahnen, aber daran hält sich ja keiner gemeint. Aber möglicherweise vor allem auch russische Fahnen hätte ja sein können, dass der ein oder andere da mit spazieren geht. Auf alle Fälle ist es ein bisschen komisch, nicht? Am Tag der deutschen Einheit.
Ich will es mal so kommentieren. Das, was man früher Obrigkeit nannte und eigentlich meines Erachtens heute immer noch legitim Obrigkeit nennen kann, ja, wird doch zunehmend nervös angesichts der Tatsache, dass einfach größere und größere Teile des sogenannten Volks, der sogenannten Bevölkerung oder der Menschen, die hier leben, ja, da können wir inzwischen alle einschließen, die Gefolgschaft verweigern. Die Gefolgschaft den richtigen Meinungen gegenüber, den richtigen Anschauungen, den richtigen Wertungen, den richtigen Narrativen. So erlebe ich das aus der Berliner Perspektive, dieses Missverhältnis von Erwartungshaltung auf der einen Seite, auf der obrigkeitlichen Seite und der immer niedriger werdenden Bereitschaft, von unten dieser Erwartungshaltung nachzukommen, führt zu einem Ansteigen der Spannung mit allem, was dazugehört.
Also mir fällt eben erst in diesem Augenblick auf und ein, dass wir ja lauter Berliner heute hier versammelt haben. Oder sehe ich das falsch? Also Dirk Pohlmann, David Berger, an Sie könnte ich genauso die Frage stellen. Haben Sie diese Demo mitgemacht, mitbekommen? Wie war's?
Also ich habe nicht von Anfang an mitgemacht, aber war dann so ab ungefähr 14 Uhr an der Siegessäule gewesen, als die ganzen verschiedenen Demos von den Sternmärschen, die außenrum stattgefunden haben, eingetroffen sind. Und vereinzelt hat man Deutschlandfahnen gesehen, die waren tatsächlich vorhanden, trotz Verbot. Es war ohnehin ein komplettes Wirrwarr. Das heißt, die Palästinenser marschieren ein mit ihren Palästinenserfahnen, ihren üblichen Rufen. Dann taucht auf einmal jemand mit einer Israel- und Ukraine-Fahne auf. Die Palästinenser um ihn herum schreien und es ist ein völliges Wirrwarr. Dann kommt Stegner, Ralf Stegner auf die Bühne, der wird schon ausgebuht von Anfang bis zum Ende, das heißt, man kann kaum verstehen, was er sagt. Und am Rande dann noch eine verhältnismäßig kleine Gruppe der Antifa, die also ganz energisch für Waffenlieferungen plädiert, die Umständen als Putin-Zäpfchen beschimpft und die von der Polizei ein Stück weit abgeschirmt wird, die aber ein ganzes Heer aus Ukraine-Fahnen bildet. Insgesamt ist eine Gruppe da, die Schilder trägt, die DDR war die beste Staatsform. Also ein ganz wildes Konglomerat von Demonstranten. Ich glaube, sowas gibt's weltweit nur in Berlin.
Dirk Pohlmann, auch noch ein Wörtchen dazu?
Na, ich war in Zürich und habe mich mit einer Gruppe von eher christlich geprägten Leuten über 1989 und die neue Herrhausen-Serie in der ARD und mein im Winter bevorstehendes Buch unterhalten und habe das nur am Rande mitgekriegt, was ich jetzt eben gehört habe. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Erstmal habe ich so den Eindruck, wir haben Leute bei uns, die ständig Demokratie mit Regierung verwechseln. Also Demokratie heißt, dass viele Leute etwas sagen können. Bei uns ist die Regierung mittlerweile der Meinung, dass sie festlegen kann, was geredet werden darf. Also Nancy Faeser könnte man auch mit L'État c'est moi übersetzen. Das ist eines der Probleme, die da drin sind. Dann stört mich doch massiv, dass der Geist der Demokratie, ich kann es auch anders ausdrücken, der Geist der Demokratie geht abhanden. Ich habe mich ja in meinen Studienjahren mit dem Grundgesetz, mit der Entstehung des Grundgesetzes, mit den hauptsächlich ersten 20 Artikeln beschäftigt. Und das war einer der Gründe, warum ich mich mit diesem Staat anfreunden konnte, weil da doch viel Weisheit drin war. Und man merkte, wie nach dem Zweiten Weltkrieg das Bedürfnis war, etwas Neues, etwas Besseres zu schaffen. Und dieser Geist kondensierte in den Schriften. Und jetzt scheint es so zu sein, dass diese Schriften den Geist nicht wiederherstellen können. Also ich erlebe Verfall. Das kann ich so sagen. Ich habe mich gerne über die Vorschläge von Alfred Herrhausen unterhalten. Die Serie ist wirklich gut, kann sie empfehlen. Ich neige nicht dazu, die Öffentlich-Rechtlichen großartig zu loben. In diesem Fall konnte ich es wirklich tun. Und ich war weit weg davon. Wie gesagt, ich habe das, glaube ich, schon mal auch hier gesagt. Ich habe so Weimarer Gefühle. Ich weiß nicht mehr, wie ich das benennen soll.
Also bei dieser Demo ging es ja ursprünglich und eigentlich um den Frieden, den es in der Ukraine nicht gibt zurzeit. Und in derselben Woche hat der neue NATO-Generalsekretär Mark Rutte, der frühere niederländische Ministerpräsident, sein Amt angetreten als NATO-Generalsekretär. Und was hat er getan? Er ist natürlich sofort in die Ukraine und hat seinen Freund Selenskyj besucht und ihm versichert, alles zu tun. Und das sei ganz wichtig und es sei überhaupt das Allerwichtigste. Wir müssen ein bisschen über die Lage dort reden in der Ukraine. Dirk Pohlmann, wollen Sie gleich weitermachen? Wir haben ja jetzt so vieles gehört, also schon seit diesem Angriff da auf Kursk. Also das würde ja jetzt doch mal zeigen, wie stark die Ukrainer sind und die Russen würden zurückweichen und so weiter. Das ist ein paar Wochen her und geblieben ist gar nichts, außer dass jetzt die Gegenoffensive kommt, ne?
Ich habe bei vielen Sachen den Eindruck, dass man versucht, mit den historischen Beispielen irgendwie zu operieren. Kursk war ja die Entscheidungsschlacht des Zweiten Weltkriegs, nicht Stalingrad, wie die deutsche Bevölkerung das empfunden hat. Nach Stalingrad war in Deutschland klar, dass der Krieg verloren ist. In Wirklichkeit ist Kursk die militärisch bedeutsame Sache gewesen. Und ich glaube, daran wollte man irgendwie anknüpfen. Diese Planung ist ja eine britische Planung gewesen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wir wissen genug darüber mittlerweile. Und es wurde dann in einer ganz merkwürdigen Konferenz, die es so noch nie gegeben hat, wo der MI6-Chef und der CIA-Chef gemeinsam antraten und so eine Art PR-Konferenz gegeben haben, als gute Methode, um das Narrativ zu ändern. Und darum geht es in großen Teilen mittlerweile nur noch. Die militärische Lage ist eigentlich klar. Also das heißt, der Krieg in der Ukraine ist verloren. Es ist eine Blut- und Knochenmühle. Das ist das, was ich nicht verstehe. Also wie man zuschauen kann, wie dort wieder besseres Wissen, eine anderthalb Generationen mittlerweile geopfert sind. Ich weiß gar nicht, was aus diesem Land Ukraine werden soll. Wenn sich die Zahlen der Bevölkerung angucken, 89 waren es 55 Millionen, mittlerweile sind wir irgendwo so bei der Hälfte angelangt, die dort noch lebt. Viele haben das Land verlassen. Es ist eine furchtbare Situation. Man redet von der Ukraine. Ich kann nur wünschen, dass dieser Krieg dort endlich aufhört, damit dieses Land überhaupt noch eine Chance hat, weiter zu existieren. Die Lage ist katastrophal und wie in vielen anderen Ecken der Welt frage ich mich, warum es eigentlich mittlerweile keine funktionierende Diplomatie mehr gibt, sondern die Politik ist zu so einer Art PR-Veranstaltung geworden, wo man versucht, cleverle-mäßig seine geopolitischen Interessen durchzusetzen. Und die Rationalität, die wir aus der Situation des Kalten Krieges mit der gegenseitigen Vernichtungsdrohung kannten, inklusive der großen Erleichterung, dass man, wie es der amerikanische Chef des Bomberkommandos General Lee Butler sagte, wir haben den Kalten Krieg überlebt ohne nuklearen Holocaust durch eine Mischung aus Können, Glück und göttlicher Intervention und das Letzte in höchstem Maße. Diese Weisheit, die in diesem Satz steckte, des Mannes, der die Nuklearwaffen militärisch befehligte, die ist vollkommen abhanden gekommen und es fehlt einfach auch eine realistische Sicht auf diese Situation dort. Dieser Krieg ist nicht zu gewinnen.
So, ich fasse zusammen, die Ukraine hat verloren, der Fleischwolf geht weiter, weil, und jetzt übergebe ich an Thomas Fassbender, weil die Biden-Regierung es so will.
Naja, ich will mal vorher ansetzen. Also man kann die Auffassung vertreten, die Ukraine hat verloren. Es gibt derweil im Westen, in der Ukraine, auch in Deutschland, auch in England und Amerika, trotzdem dennoch sehr viele Stimmen, die die Ukraine und den ukrainischen Krieg dennoch nicht für verloren geben. Es wird durchaus die These vertreten, dass in 1, 2 oder möglicherweise 3 Jahren mehr Krieg Russland endgültig ermüdet werden kann. Es gibt auf politischer Ebene sehr stark das Argument, dass Putin noch nicht in einer so schwachen Position ist, dass er zur Verhandlung gezwungen werden kann. Und das ist auch objektiv so. Dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann, das wird allgemein anerkannt. Ich glaube, es gibt 2 unterschiedliche Ziele. Die einen, die für Frieden optieren, sagen, wir müssen endlich Verhandlungen beginnen, um aus dieser Blut- und Knochenmühle rauszukommen. Die anderen, die geostrategisch höhere Ziele verfolgen, ich muss mal ganz brutal sagen, sagen, die Möglichkeit Russlands gegen die Wand zu fahren und so zu ermüden, dass möglicherweise sogar ein Regime-Change dabei herauskommt, ist noch nicht vertan. Und im Moment sieht es ja definitiv so aus, als ob auf den oberen Etagen unserer politischen Entscheider dieses zweite Argument, es lohnt sich, diesen Krieg weiterzuführen, überwiegt.
Ich würde gern wissen, für wen es sich lohnt.
Auch zum Beispiel für die amerikanische Geostrategie, für die westliche Geostrategie. Wenn Sie darauf abstellen, dass Russland als Störenfried in der internationalen Landschaft wahrgenommen wird und dass es darum geht, die russische Außenseiterposition zu eliminieren und damit Russland nachhaltig zu schwächen, dass es die nächsten 10, 20 Jahre unsere westlichen Vorstellungen von internationaler Ordnung nicht mehr stören kann, bietet sich dieser Krieg als Mittel an.
Sie hatten gerade gesagt, es sei ja jetzt allgemein anerkannt, dass die Ukraine den Krieg eigentlich nicht gewinnen kann. Das war nicht immer so, nicht? Also inzwischen muss man sagen, ist es allgemein anerkannt. Man hört immer mehr solche Stimmen. Die Sanktionen gegen Russland, von denen man ja auch am Anfang behauptet hat, das würde Russland unglaublich in die Knie zwingen, also die wirken einfach nicht.
Weil wir Russland von vornherein falsch verstanden haben, so wie Napoleon schon Russland falsch verstanden hat. Er ist mit 600.000 Mann einmarschiert und hat gedacht, die Russen stellen sich zur Schlacht. Die haben bis Baradino gewartet, da war die Armee nur noch die Hälfte. Unser großes Problem im Westen ist natürlich, dass wir mit Russland einen, ich will mal sagen, Mitspieler am geopolitischen Tisch haben, der nicht in jeder Hinsicht nach unseren Regeln spielt und das nie tun wird.
Ja, und es ist nicht nur das Militärische, sondern auch wirtschaftlich. Ich meine, jede Menge russischer Düngemittel werden weiterhin in die Europäische Union importiert. Gas kommt nach Österreich und alles Mögliche kommt über alle möglichen Umwege. Das heißt, die russische Wirtschaft ist jetzt auch nicht so bedrängt, wie es uns verheißen wurde.
Nein, Russland kann sich einen langen Krieg leisten und Russland kann auch immer auf eine Bevölkerung, egal wie wir es hier darstellen, dass es natürlich Opposition gibt, dass es liberale Elemente gibt, dass es Widerstand gibt, aber Russland kann immer auf die Mehrheit seiner Bevölkerung vertrauen, wenn es darum geht, einen harten Widerstand gegen äußere Mächte durchzusetzen.
Wobei man natürlich sofort sagen muss, also Opposition in der Ukraine, in diesem Leuchtturm westlicher Werte, den wir da verteidigen, gibt es nicht. Also das ist ja mittlerweile eine Junta, was dieser Selenskyj da führt. Die Religion wird unterdrückt. Jeder, der das Maul aufmacht, landet schnell im Gefängnis.
Oder Schlimmeres.
Ja.
Eine ganze Reihe Leute sind ja mittlerweile Opfer von Anschlägen geworden. Was mir wichtig ist, dass wir, wenn wir das so verhandeln, wie wir es gerade gesagt haben, dann muss man sagen, es ist ein Krieg des Westens gegen Russland. Und die Ukraine ist nur der Proxy. Das ist eine Analyse, die von Russland aus sehr früh kam und die bei uns abgestritten wurde. Man sagte, man unterstützt den Freiheitskampf der Ukrainer, die angegriffen worden sind, der sogenannte unprovozierte Angriff. Man hat nicht bedacht, also es war gerade ein gutes Beispiel mit Napoleon, für Russland war der Raum immer ein taktisches Mittel. Die können ja sozusagen Leute sich sehr gut totlaufen lassen in dieser Größe des Landes, die sie haben, was übrigens auch bei der Kursk-Offensive jetzt ein Faktor war. Aber wir haben ein Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland. Das sollte man durchaus festhalten, weil dann klar wird, welche Interessen hier im Spiel sind. Und es gibt noch ein weiteres Element, was konstant aus amerikanischer Sicht, ich lese ja viel Foreign Affairs und die außenpolitischen Zeitschriften und gucke mir das da an, es ist eine konstante Planung, Russland in einzelne Staaten zu zerschlagen, die dort immer wieder thematisiert wird. Also die sogenannte Dekolonialisierung Russlands, aus Russland bis 5 bis 30 irgendwas dazwischen neue Staaten zu machen, die man dann dominieren kann. Dass Russland sich das nicht gefallen lässt, sollte auch niemand wundern.
David Berger, ein Krieg des Westens gegen Russland. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, das habe ich auch von Anfang an so gesagt und ich habe mich immer gewundert, wie extrem die Reaktionen auf Twitter, auf X in den sozialen Netzwerken waren. Man ist aufs Übelste beschimpft worden. Ich denke daran, dass der Mann von Birgit Kelle, der Klaus Kelle, mich als Putin-Stricher damals beschimpft hat auf Twitter, weil ich das gesagt habe, obwohl wir uns schon länger kennen und er an und für sich weiß, dass ich kein Fan Putins bin. Aber darum ging es ja nie in der ganzen Geschichte. Von Anfang an habe ich immer den Eindruck gehabt, die Ukraine ist das eigentliche Opfer der ganzen Geschichte. Und im Kontrafunk war vor einigen Tagen eine junge Frau bei Ihnen im Interview, eine Ukrainerin, die in die Ukraine gereist ist und die gesagt hat, auf dem Land, in jedem kleinen Dorf gibt es inzwischen mindestens einen gefallenen Soldaten, gibt es jemanden, der tot ist. Und die wollen einfach nur Frieden haben, die Menschen da, egal um welchen Preis. Das heißt, die Geschichte, wir kämpfen jetzt, weil wir da noch irgendein Dorf haben, das wir gerne zurück hätten, das verstehen die Menschen nicht mehr. Die sagen, dafür wollen wir uns nicht hinopfern. Und ich denke mal, dass das in dem ganzen großen ländlichen Gebiet, die Ukraine ist ja ein sehr ländliches Land mit viel Landwirtschaft, dass das da inzwischen längst Konsens ist, aber es war ja noch bis vor kurzem fast unter Todesstrafe verboten, in der Ukraine überhaupt über Friedensverhandlungen mit Russland zu sprechen, dass überhaupt diese Möglichkeit anzuteasern.
Jetzt hat interessanterweise ja der deutsche Bundeskanzler Scholz mal versucht, mit Putin zu telefonieren. Das wurde abgelehnt, Herr Fassbender, verständlicherweise.
Also meines Wissens ist die russische Elite im Moment in einer Position, wo sie definitiv sagt, worum sollen wir verhandeln? Ich verfolge die Situation, ich spreche auch Russisch, verfolge die Diskussion in den russischen Medien, auch unter den russischen Militärbloggern. Und da gibt es doch sehr stark auch die These, die vertreten wird, wenn wir jetzt in irgendeiner Form zu einem Waffenstillstand finden, was passiert denn dann? Minsk I 2014 diente dazu, die Ukraine einigermaßen kampffähig zu machen. 2015 Minsk II hatte den gleichen Zweck. Was uns erwartet, jetzt aus russischer Argumentation, was uns erwartet, ist ein Minsk III, vor dessen Hintergrund die Ukrainer wieder weiter aufgerüstet werden. Und spiegelbildlich haben wir im Westen das gleiche Narrativ, dass es heißt, ja, die Russen werden nur weiter aufrüsten, wenn wir jetzt Waffenstillstand haben. Also wir haben spiegelbildliche Narrative und eigentlich auf keiner Seite, und das sehen wir auch hier im Westen, in der breiten Ablehnung der zum Beispiel Frau Wagenknecht begegnet, wenn sie Verhandlungen fordert. Wir haben auf beiden Seiten eine breite Ablehnung von Verhandlungen, weil sie aus der jeweiligen Sicht heraus nichts bringen. Und vor diesem Hintergrund muss man auch die Antwort von Dmitri Peskow, von dem Pressesprecher, auf Scholz' Angebot eines Telefonats mit Putin werten.
Ich glaube, man muss noch dazu sagen, das ist richtig alles. Also aus meiner Sicht richtig so. Ich bin ja nicht der liebe Gott, der das entscheidet. Ja. Also aus meiner Sicht stimme ich da vollkommen zu. Ich spreche kein Russisch. Ja. Ich mache das mit Google Translate, wenn ich das mir angucke. Aber dann ist es so, dass Deutschland nicht mehr ernst genommen wird als Gesprächspartner. Es ist dieser Faktor, den Sie benannt haben, eben aber noch zusätzlich. Warum soll man überhaupt mit den Deutschen reden? Die haben ja überhaupt keine Entscheidungsgewalt. Die wollen das auch gar nicht haben. Sie haben keine Form von Außenpolitik. Politischer Souveränität, also was soll das? Reden wir doch lieber gleich mit den Amerikanern, wenn überhaupt. Man kann doch sagen, die Briten, die die aggressivere Macht sind, nicht die entscheidendere, aber die aggressivere Macht, das sind diejenigen, die die Richtung vorgeben, es ist nicht Deutschland.
Das ist sicher so, die Enttäuschung mit den Deutschen auf russischer Seite reicht sehr, sehr tief.
Also dann reden wir doch gleich über die Amerikaner. Ich meine, wir schauen natürlich alle auf den 5. November. Da wird sich das Spiel möglicherweise vollkommen ändern, falls Trump an die Macht kommen sollte, was ja zwar möglich, aber durchaus ungewiss ist. Man könnte auch sagen, diese schreckliche Sache in der Ukraine wird weiter am Laufen gehalten, auch für Amerika aus innenpolitischen Gründen, damit man ablenken kann von dem Versagen dieser Biden- und Harris-Administration. Bitteschön, das sind also in den Jahren, für die die zuständig waren, 12 bis 20 Millionen Migranten illegal ins Land gekommen. 12 bis 20 Millionen, das ist ja nun keine Kleinigkeit. Ja, was gibt's noch aus Amerika? Es gibt so tolle Sätze wie von dem Herrn Kerry. Der hat den, haben Sie vielleicht gehört, den ersten Verfassungszusatz der USA als ein großes Hindernis im Kampf gegen Falschinformationen bezeichnet. Mhm. Und nachdem David Berger schon gerade gesagt hat, wie sehr er gecancelt wurde, fiel mir das eben ein. Allerdings auch im Zusammenhang mit einer anderen Form von Canceling, die auch mit Amerika zu tun hat, aber in dem Fall mit einem amerikanischen Autor. Ich meine, C.J. Hopkins. Sie haben von dem sicher gehört. Er wurde allen Ernstes vom Berliner Kammergericht verurteilt wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Organisationen, wegen Verwendung eines Hakenkreuzes auf einem Buchcover in einem Zusammenhang, der ja nun eindeutig kritisch gemeint ist. Er wollte mit diesem Hakenkreuz zeigen, dass diese Masken, die da bei der Corona-Zeit verwendet wurden, irgendwie aus demselben Geiste stammen. Ja, dass das ein neuer Faschismus ist im Grunde.
Ja, The New Normal Reich heißt das Buch. Und genau. Es hat das Cover, das William Shirer, also es spielt auf Rise and Fall of the Third Reich an, auch optisch. Und er ist Satiriker. Er ist einer der lustigsten amerikanischen Autoren, die ich kenne tatsächlich. Und es hat mich schockiert. Ich hatte es nicht für möglich gehalten. Ich hätte darauf gewettet, dass dieses Urteil, so wie es steht, nicht gesprochen werden könnte. Es ist ja noch Kunstfreiheit. Es ist noch nicht mal nur Pressefreiheit. Es ist die noch weitergehende Kunstfreiheit. Wenn wir uns daran erinnern, was Titanic zum Beispiel alles mit dem Papst gemacht hat, was durchging unter dieser Satire, nach dem Motto Satire darf alles. Und an dieser Stelle wird der Staat obrigkeitsstaatlich. Auch das ist für mich ein Geruch von Weimar, der da rauskommt. Ich finde es widerlich. Ich will dazu mich gar nicht weiter äußern. C.J. Hopkins werde ich interviewen und das sollten wir uns alle angucken. Von ihm aus gesehen, er hat das nicht verstanden. Er hat als Amerikaner an freie Rede geglaubt, gedacht, hat gar nicht kapiert, dass das, was er da macht, irgendwie justiziabel wäre und steht jetzt quasi vor den Trümmern seiner deutschen Erfahrung. Er ist nach Berlin gezogen, weil es für ihn eine Heimstatt der anarchischen Freiheit gewesen ist und er ist jetzt in Berlin von 1924 unter dieser merkwürdigen Regierung angekommen.
David Berger, kennen Sie den Herrn Hopkins oder seine Bücher?
Ja, persönlich natürlich nicht, aber seine Bücher und habe auch den Fall verfolgt. Wir haben ja ähnliche Fälle schon gehabt. Wir haben den Spruch "Alles für Deutschland" von Herrn Höcke gehabt. Wenn das irgendein TV-Sternchen sagt, wenn es unser Bundeskanzler gesagt hat, dann war es in Ordnung. So ähnlich ist es auch, wenn der Spiegel ein Cover macht mit dem Hakenkreuz drauf.
Ständig, immer wieder.
Immer wieder, ne? Ist ganz beliebt. Oder wenn der Herr Böhnermann in seiner Satire-Sendung macht, dann ist das Satire, ist es Kunstfreiheit, ist das okay. Aber wenn es jemand macht, der eben nicht ins Konzept passt, dann hat er damit zu rechnen, dass unsere Justiz gleichgeschaltet agiert. Und das ist für die Glaubwürdigkeit unseres Rechtsstaats eine riesige Katastrophe. Wenn man den Eindruck hat, da gibt es ein Gesetz, das gilt für die einen in dieser Weise, für die anderen in der anderen Weise. Wir haben das beim Volksverhetzungsparagrafen schon gesehen. Da agiert die Justiz wirklich politisch. Und ob man das dann mit Weimar vergleicht, ja, wir hatten ähnliche Probleme in Weimar. Wenn man mit den Menschen auf der Straße redet, ist es häufig, dass sie sagen, naja, es trifft doch den Richtigen. Also, aber das ist natürlich keine Basis für ein rechtsstaatliches, für ein demokratisches Denken. Und wenn dann dieselben Leute sagen, sie kämpfen für die Demokratie und gegen rechts und so weiter, dann sind wir wieder an dem Anfangspunkt gekommen. Thomas Fassbender war es, der gesagt hat, die Demokratie, der Staat, das bin ich. Das ist dieses totalitäre Denken, das sich in unserer Regierung breit gemacht hat. Und dann sind sie auch das Recht ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn sie der Staat sind. Das hat aber nichts mehr mit Demokratie, das hat nichts mehr mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Das ist das Ende der Gewaltenteilung. Und das sehen wir an diesem Urteil ganz offensichtlich. Wir werden natürlich schauen müssen, die sind ja jetzt in eine schnelle Revision gegangen, was diese Revision bringt. Aber schon allein, dass dieses Urteil so möglich war.
Es gibt keine Revision mehr. Der nächste Platz ist jetzt das Bundesverfassungsgericht. Und die sind am Überlegen, wie wir das machen. Ich werde dazu aufrufen, zu spenden, damit das möglich ist. Also ich verzweifle an dieser Grundhaltung. Das ist ja auch mit dem Kompaktverbot. Mir wird jetzt jeder abnehmen, dass ich kein Fan von Kompakt bin. Aber das darf nicht sein, dass eine Zeitung verboten wird oder die Junge Welt wird vom Verfassungsschutz bearbeitet. Also wo sind wir hingekommen, dass man nicht mehr dieses diese Freiheit, diesen Diskurs hat? Das ist als allererstes zu verteidigen. Ich habe ein paar Mal jetzt schon gesagt, ich komme gar nicht mehr dazu, irgendwelche linken Argumente zu sagen, weil es geht konstant darum, die Grundlagen der Freiheit. Ja. Und man muss sie verteidigen gegen Leute, wo ich nie dachte, dass man aufpassen muss. Es ist jetzt mittlerweile, dass links geworden ist, zu gucken und zu sowas zu sagen wie, es trifft ja die Richtigen. Allein so ein Satz ist eine Abkehr von den Grundlagen, auf die wir uns geeinigt hatten. Und dass es nicht diskutabel ist, von diesen Grundlagen abzuweichen.
Ja, man muss ein bisschen flexibel bleiben in der Auswahl seiner Gegner, denn die ändern sich auch so schnell. Ich meine, wir haben gerade eben von der Ukraine gesprochen und vom Frieden. Und die größte Friedenspartei von einst ist jetzt die größte Kriegstreiberpartei von jetzt geworden, nämlich die Grünen. Aber jetzt haben die einen neuen Namen für sich. Haben Sie das gehört? Die Grünen sind nach den Worten des neuen Vorsitzenden Felix Banasack, sind jetzt die Problemlöser. Partei. Also das fand ich charmant als Kennzeichnung. Ich höre leises Gelächter in der Runde. Dirk Pohlmann, Problemlöserpartei bei den Grünen. Jetzt darf jeder was dazu sagen.
Ich mach's knapp. Also die Antje Vollmer hat kurz vor ihrem Tod einen wunderbaren Text geschrieben, wo sie gesagt hat, dass ausgerechnet die Partei, sie ist ja eine der klügsten, eine der weisesten Personen in dieser Partei geworden und musste sagen, das ist auch mein persönliches Scheitern. Dazu ist eigentlich kaum noch was zu sagen, außer dass ich als ehemaliger Grüner mich darüber freue, wenn der Vorstand zurücktritt und die Jugendorganisation den Schritt unternimmt, zu sagen, wir treten sogar aus der Partei aus. Da ist sozusagen noch etwas Rettung möglich, aber diese Partei ist so auf den Hund gekommen, kann man Nietzsche zitieren, wert, dass sie zugrunde geht.
Ja. Thomas Fassbender?
Naja, mir fällt bei Problemlöser eigentlich nur ein, dass sie eigentlich das zu Ende denken sollten und sagen, wir sind die Problemdefiniererpartei. Denn es ist die Partei, die festlegt, was sind denn eigentlich die Probleme? Und da gibt es zwei, das ist Klimawandel und der Kampf gegen rechts, ja, oder der Vormarsch von rechts, der Rechtsschwenk. Das definiert die Partei als die herausragenden Probleme, vollkommen vorbei an den Erwartungen, an den Vorstellungen und den Ideen der Menschen, ja, aber aus dem Elfenbeinturm ihrer in den meisten Fällen ja nicht zu Ende studierten Weisheit. Und das führt natürlich dann dazu, dass ich leicht sagen kann, wenn ich derjenige bin, der die Probleme definiert, dann kann ich auch den Anspruch erheben, derjenige zu sein, der sie löst. Aber ich will nochmal zurück auf das, was Sie vorhin sagten, also dieses Amendment, dieses First Amendment der Meinungsfreiheit. Das ist ja bis heute der Goldstandard der Meinungsfreiheit. Und da kann man gegen die Amerikaner sagen, was man will. Sie sind das einzige Land auf der Erde, was wirklich mit Vehemenz bis in die höchsten Ebene der Gerichtsbarkeit hinein diese Idee von Meinungsfreiheit, die eben alles einschließt, auch Desinformation, auch Unsinn, auch alle möglichen Lunatics, die das verteidigt. Wir in Deutschland waren das nie. Ich gehe jetzt aufs höhere Alter zu mit Ende 60 und ich blicke zurück auf meine westdeutsche Vergangenheit und ich erinnere mich an ein Land in den 70ern, in den 80ern, was unendlich viel freier war als heute, wo man sich erbost hatte, damals verächtlich herabgeschaut hat auf all die Beengungen der 50er Jahre, der 40er Jahre, die kleinbürgerlichen Grenzen, als man dies nicht sagen durfte und das nicht sagen durfte. Da sind wir wieder zurück. Wir sind wieder zurück in der Spießigkeit. Das sagt man nicht, man spielt nicht mit den Schmuddelkindern. Wir sind in einer spießigen Gesellschaft angekommen, wo ich mir nie erwartet hätte, dass ich das in meinem Leben hier in Deutschland noch erleben muss.
Genau. Es gibt auch linke Spießigkeit, das musste ich lernen.
Sicher, ja. Ich würde sogar sagen, dass es einen Linksfaschismus gibt mit Habermas. Ja, das wissen viele nicht. Wenn ich den Begriff Linksfaschismus anspreche, werde ich immer geschimpft. Aber das ist ein Begriff, der jetzt nicht irgendwo im Kompakt-Magazin geprägt worden ist, sondern der von Habermas stammt, der schon damals gewarnt hat von dem linken totalitären Denken, das wir jetzt genau haben. Da wird man natürlich dann mit der Hufeisentheorie kommen können und sagen, ja, das trifft sich ja dann irgendwo. Und wenn das ein totalitäres Denken ist, ist es nicht mehr so ausschlaggebend, ob mich ein linker Diktator oder ein rechter Diktator terrorisiert.
Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass dieses Verbreitete, das tut man nicht, das sagt man nicht, wirklich breiter Bevölkerungsschichten mit so einem Begriff wie Linksfaschismus geradezu zu adeln. Ja, da ist ja oft einfach nur kleinbürgerliche Ängste, die in so Richtung, wir sollten doch als deutsche Gemeinschaft sein und nicht Gesellschaft sein. Ja, das ist möglicherweise unsere ewige Krankheit, die wir nie überwinden oder nie überwunden haben, wo uns möglicherweise die Ausländer, die jetzt zukommen, helfen, das endlich mal abzuschütteln.
Der Dr. Michael Andrik, ja, Autor bei der Berliner Zeitung, er hat einen guten Begriff, Totalitarismus der Mitte. Das scheint mir in gewisser Weise treffender zu sein, weil diese Leute so mit Selbstbewusstsein bis unter die Achselhöhle ausgestattet sind, dass sie das Richtige denken und es deswegen durchgesetzt werden muss. Also ich habe das mal so beschrieben, dass sie glauben, sie sind gut und sie sind nicht deswegen gut, weil sie Gutes tun, sondern weil sie gut sind. Und weil sie gut sind, können sie nur Gutes tun und müssen die anderen, die die Bösen sind, auch dann mit allen Mitteln, also der Zweck heiligt die Mittel, bekämpfen. Also in etwa, in so einem Gedankenkonstrukt sind wir da angekommen.
Bei den Voten eben zum Thema Spießigkeit ist mir aufgefallen, etwas vom Allerspießigsten ist ja der Wunsch zu verbieten, also Meinungen zu verbieten, Meinungen zu canceln. Da kamen wir ja gerade her in der Diskussion. Und ja, auch eine Partei zu verbieten, das ist ja jetzt auch ganz modern wieder, und zwar in einem vollkommen anderen Zusammenhang, als ja vielleicht mal einst gegen wirkliche winzig Parteien gerichtet war, die ganz krass verfassungswidrige Zwecke hegten. Das war alles in der Vergangenheit der Bundesrepublik. Jetzt geht es um die AfD. Bitteschön, eine Partei, die in manchen Ländern 30% hat, bundesweit mittlerweile 20, hat gerade ein bisschen zugelegt. Ist übrigens interessant, die Bild am Sonntag veröffentlicht heute mal wieder die neuen Zahlen und dann sieht man, dass die CDU verloren hat, also CDU/CSU und das BSW. Die vernichten sich jetzt gegenseitig, scheint mir, mit dieser Methode, sich gegenseitig zu umarmen. Ja, also die gehen jetzt gemeinsam unter, sind verklammert wie die griechische Laokoon-Gruppe, ja, die Sie kennen, mit in einem stummen Aufschrei umringt von Seeschlangen. Ungefähr so kommt mir das vor. Frage nebenbei, glauben Sie, dass die deutsche Regierung jetzt wirklich noch lange durchhält? Weil man hört ja so ein bisschen was. Einer hat neulich geplappert, der CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat schon mal den 2. März als möglichen neuen Wahltermin genannt. Was halten Sie davon? Dirk Pohlmann.
Das ist eine Sache, die mich schon länger umtreibt. Ich habe eigentlich erwartet, dass nach diesen Wahlergebnissen etwas passiert. Fände ich in gewissem Sinne eine Anstandspflicht von Leuten, die dermaßen einen auf die Nase bekommen haben von der Bevölkerung. Und das andere ist, dass man einfach konstatieren muss, die politische Konkurrenzsituation wird unter anderem mit diesen Verbotssachen oder mit Machtergreifung, was gesagt wurde bei dieser Farce im Sächsischen Landtag, die ja alles Mögliche ist, aber nichts damit zu tun hat.
Thüringen
hat man sich angewöhnt, die statt sich als politische Gegner gegenseitig mit den Mitteln der Debatte zu bekämpfen, ist das Verbotsantrag und die Ausrufung des Untergangs des Abendlandes. Und das ist extrem übertrieben. Ich habe es erlebt bei den Grünen, als die in die Parlamente kamen, wurde der Untergang des Abendlandes ausgerufen. Als die Linken kamen, waren die rote Socken-Variante. Und es ist nie so betrachtet worden, dass da eine neue Kraft kommt, die einfach eine Stimmung in der Bevölkerung wiedergibt. Und das wäre ja auch eine Ehrensache für Demokraten, dass sie sagen, wenn wir 30% haben, haben wir etwas falsch gemacht, wenn wir glauben, dass das ganz schlimm ist. Was aber nicht dadurch beseitigt wird, dass man die verbietet.
Also die Angst davor, dass jede Form von AfD, Regierungs- oder Systembeteiligung, selbst auf Landesebene, sowas auslöst wie den Machtergreifungsmechanismus, wie nach dem 30. Januar 1933, ist natürlich vollkommen absurd, spiegelt das horrend defizitäre Selbstvertrauen derjenigen, die sich als Demokraten bezeichnen. Man muss ja mal sehen, die AfD-Verbotsdiskussion spült doch binnen weniger Wochen der AfD 5-10% zusätzliche Stimmen hinein, während zum Beispiel dieser eine Auftritt des Alterspräsidenten im Thüringischen Landtag an diesem einen Tag. Sowas kostet die AfD 1-2% bundesweit, weil man will natürlich nicht solche blamablen Auftritte dann haben. Die AfD, wenn man die entzaubern will, muss sie natürlich eingeladen werden.
Das war nun wirklich ein Vogelschiss, ne? Dieser Auftritt. Also in der Bedeutung dieser Geschichte, das war sozusagen eine kleine Geschäftsordnungsdebatte. Ich weiß nicht, wo ich da die Riesenbedeutung in diesem Vorfall...
Kostet die AfD Sympathien. Das sehe ich unmittelbar in meinem persönlichen Umfeld. Man will nicht, dass jemand sich so aufführt und da endlose Reden führt und sich nicht ans Protokoll hält.
Für mich besteht eine Tragik auch darin, dass man überhaupt über solche Dinge diskutiert. Das erinnert mich an die Impfpflichtgeschichte, wo man gesagt hat, das ist zwar nochmal gut ausgegangen, aber dass man allen Ernstes im Bundestag darüber diskutiert hat, ob man eine Zwangsimpfung einführen möchte, hat ja schon gezeigt, wozu ein gewisser Teil dieses Parlaments fähig ist. Und jetzt eine Diskussion über ein Verbot anzustimmen, nachdem dass der eigenen Macht gefährlich werden könnte mit einer völlig unzureichenden Basis, die man hat. Das, was die Verfassungsschutzämter in Thüringen erarbeitet haben, was unser Bundesverfassungsschutz erarbeitet hat, das reicht ja bei Weitem nicht hin für ein Verbot. Aber allein, dass man das diskutiert, zeigt schon, wie auf den Hund gekommen ein gewisser Teil dieser Parlamentarier ist für mich.
Gut, ich meine, es passiert das, was überall im Augenblick passiert. Auch in Frankreich schließen sich alle Kräfte, die sonst miteinander nichts zu tun haben. Im Gegenteil, die einander befehden, schließen sich zusammen, um die eine unliebsame Partei, die extrem erstarkt ist, wie bei uns auch die AfD, wegzuhalten. Und dieser Mechanismus, der wird natürlich jetzt langsam allen klar. Im Grunde glaube ich, dass die AfD eigentlich dem nur zuzuschauen braucht. Die wächst von selbst. Also viel mehr Dünger geht nicht als das, was jetzt da an Hass gesät wird. Oder sehe ich das falsch? Herr Fassbender.
Würde ich zustimmen. Wir erleben das jetzt parallel in mehreren Ländern. Das Brandmauerkonzept zeigt eigentlich nur die grenzenlose Ideenarmut der Etablierten. Unser System insgesamt, also vor allem die Systemvertreter, ja, die sogenannten Etablierten, das Establishment, kommen aus einer Zeit heraus, die derzeit rasch schwindet, die sich selbst überwindet. Wir gehen in einen Umbruch hinein, dem das Personal absolut nicht gewachsen ist.
Ja. Wechseln wir mal das Thema und schauen, was zuletzt beschlossen wurde in der EU. Da geht es um Strafzölle auf chinesische Autos. Zunächst mal kann man sagen, ja, ist jetzt nicht ein Thema, was die Menschen sehr, sehr bewegt. Aber doch, vielleicht möchte sich mancher ein billiges chinesisches E-Auto noch kaufen. Ich kenne persönlich niemanden. Aber es geht ja noch um etwas anderes. Es geht um den Beginn eines Wirtschaftskriegs, den die EU da führen möchte. Die Deutschen haben ein bisschen Angst gekriegt. Also Deutschland hat deswegen auch sich der Stimme enthalten. Aber andere, natürlich Frankreich und viele andere ganz vorn dabei, Niederlande, Irland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Luxemburg lese ich auch noch. Luxemburg vor allem mit seiner großen Autoindustrie. Naja, also es sind immerhin 35%, die da gefordert werden als Strafzoll. Und die Chinesen werden antworten, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist auf keinen Fall im deutschen Interesse, auch nicht im Interesse der deutschen Autowirtschaft, die sich dagegen wehrt und hoffentlich mit Händen und Füßen wehrt. Es ist mehr so eine Art Lieberdinerei dieser geostrategischen Position des sich abzeichnenden Konfliktes USA-China, in dem das hineinpasst. Ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass in zum Beispiel BYD, also der größte Produzent von Elektroautos in China, die verkaufen in China mittlerweile Autos unterhalb 10.000 Euro. Das kaufen viele junge Leute dort, Elektroautos. Das, um zu zeigen, in welche Richtung dort die Preisgestaltung geht. Bei uns funktioniert das ja gar nicht. Also dort ist das ein Auto, was sich die jungen Leute leisten können. Gibt auch andere in einer anderen Kategorie. Wenn man also Deutschland und China schädigen wollte, wäre das die richtige Methode. Das sollte man aus deutscher Sicht sich so anschauen und ein bisschen zuhören. Das wäre auch eine Diskussionssache. Wir haben ja katastrophale Zahlen bei VW. Also einer der wesentlichen Konzerne der Deutschland AG, der da von freigestellten Arbeitern im Bereich von 20.000, 30.000 Personen redet. Das sind katastrophale Zustände, die mit so etwas beschleunigt werden, nicht verhindert werden.
Gut, dann hätte ich noch mal ein ganz anderes Thema, aber da David Berger in der Runde ist, finde ich, sollten wir es unbedingt behandeln, denn in Rom trifft sich die Weltsynode. Erstens, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, müssen wir klären, was das ist. Und zweitens müssen wir aber auch hören, was diese paar hundert Bischöfe, und sind nicht nur Bischöfe diesmal, sondern sind jetzt auch Laien dabei, habe ich gehört, was die, wenn sie aus aller Welt da im Vatikan zusammenkommen, eigentlich treiben.
Ja, ursprünglich ja vorgegangen ist diese Synode aus der Bischofssynode, das heißt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil zwischen 1963 und 1965, das die Kirche auf den neuesten Stand bringen wollte im Aggiornamento, hat man beschlossen, dass man eigentlich sich in regelmäßigen Abständen treffen muss, damit der Papst nicht zu sehr alleine entscheidet. Und aus der Bischofssynode ist dann unter Papst Franziskus eine Synode geworden, die auch Laien mit aufnimmt. Vor 3 Jahren hat das zum ersten Mal begonnen. Und die Deutschen spielen da, die Deutsche Bischofskonferenz und der synodale Weg in Deutschland inzwischen zumindest aus ihrer Eigensicht eine ganz zentrale Rolle. Generell erinnert so die Struktur der Synode, wie sie Franziskus eingerichtet hat, ist so ein bisschen wie aus einem Didaktikhandbuch für Grundschullehrerinnen und den Bürgerräten, die die Grünen und die SPD einrichten. Das heißt, man sucht sich bei den Laien genau die aus, die man gerne hätte für sein Liberalisierungsprogramm. Und da kommen aus Deutschland eben vor allem Vorschläge, die üblichen Themen, Missbrauchsskandal, Rolle der Frau in der Kirche, mit zum Teil Forderungen, die eine Bischofssynode gar nicht lösen kann oder eine Weltsynode. Das heißt zum Beispiel den Diakonat der Frau, der gefordert werden kann, der deshalb nicht möglich ist, weil das auch ein Priestertum der Frau nach sich ziehen würde, wo es einfach endgültige dogmatische Entscheidungen der Päpste gibt, die so tatsächlich nicht verändert werden können nach katholischem Grunddenken. Das heißt, es wird dort diskutiert, ein Stück weit Hoffnung gemacht, den extrem liberalen oder modernistischen Kräften in Deutschland, denen gesagt wird, ja, wir können das schon durchsetzen. Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der ja immer wieder auch Schlagzeilen macht, indem er vor der Wahl der AfD warnt, der einzigen wirklichen Partei, die katholisch orientiert ist, hat da schon gesagt, also wir werden da unsere Ideen ganz stark einbringen. In Wirklichkeit ist das, was da betrieben wird, auf Deutschland konzentriert. Man fühlt sich als der Vorreiter, während die ganzen afrikanischen Katholiken oder die polnischen Katholiken Nachhilfebedarf haben. Die einzige Agenda, die die tatsächlich mitbringen, ist praktisch eine grüne Religionsagenda, Gender und Vielfalt gegen die AfD in Deutschland oder gegen rechts und Kirchensteuer zahlen. Das ist das, was diese Herren da bewegt. Und das ist natürlich gesamtkirchlich gesehen überhaupt nicht das, was die Kirche braucht. Wenn es eine Aufarbeitung bräuchte jetzt, dann wäre es eine Aufarbeitung der Corona-Krise. Denn das kann man inzwischen so sagen, die Kirche hat in der Corona-Krise durch ihr Verhalten mehr Glaubwürdigkeit verloren als durch die Missbrauchskrise, obwohl die natürlich immer wieder nach vorne gespielt wird, in der Hoffnung, dadurch strukturelle Veränderungen zu erreichen, wird sozusagen der Missbrauch der Kinder ein zweites Mal missbraucht, um seine kirchenpolitische Agenda durchzusetzen. Und das ist ein äußerst perfides Spiel, dass man in der Corona-Zeit tatsächlich die Glaubwürdigkeit der Kirche extrem beeinträchtigt hat, geschädigt hat, indem man das Weihwasser gegen Desinfektionsmittel und die Kommunion gegen die Impfung ausgetauscht hat. Das ist denen noch überhaupt nicht klar, obwohl die Kirchenbesuchszahlen, die Kirchenaustrittszahlen eine sehr deutliche Sprache sprechen, gerade nach dem Lockdown und der Gleichschaltung der katholischen Kirche, nicht nur in Deutschland. Wir hatten das in Italien auch. Das heißt, da, wo die Kirche am meisten gebraucht worden wäre, hat sie ihre Türen verschlossen, hat sie sich komplett gleichgeschaltet mit den Corona-Regimen in den einzelnen Ländern.
Also als Sie das mit den Bürgerräten eben gesagt haben, ist mir eingefallen, das ist ja eigentlich charmant, dass es jetzt so einen katholischen Sowjet gibt. Und der hat natürlich als Hauptaufgabe, versteht man, bei den deutschen Bischöfen zumal, den Kampf gegen rechts, klar. Ja.
Deswegen nennt sich der auch Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Also viele sagen da, ein Ausdruck, der jetzt eigentlich dieses Zentralkomitee gehört, ja für uns längst der dunklen Geschichte an, aber die haben das, die nennen sich noch so. Und an der Spitze dieses Zentralkomitees stehen natürlich Unionspolitiker, SPD-Politiker, die möglichst auf eine gleichgeschaltete katholische Kirche setzen. Und gerade die katholische Kirche hat die Tradition, notfalls auch Stachel im Fleisch des jeweiligen Staates zu sein. Man hat das im Kulturkampf gesehen, im Ultramontanismus, im Moabiter Klostersturm, weil wir jetzt alle drei aus Berlin kommen, alle Gäste, wo die katholische Kirche eben totalitären Bestrebungen des Staates immer widerstanden hat. Ob sie dagegen eine eigene Totalitarität gesetzt hat, wird man diskutieren können, aber sie war zumindest ein Gegengewicht dagegen. Und dass das nicht mehr so ist, dafür sorgt eben zum Beispiel dieses Zentralkomitee der deutschen Katholiken, dass man sich da geschaffen hat als Pressure Group für solche Anliegen.
Okay, also vielen Dank, David Berger, erstmal für diese Ausführungen zur Weltsynode.
Ich habe eine Frage.
Dirk Pohlmann, ja.
Weil mich das jetzt interessiert, wenn man mal einen Spezialisten da hat. Wir wissen ja alle einigermaßen in Deutschland Bescheid, aber international, Sie sagten zum Beispiel Afrikaner, wie ist denn die Lage von den anderen Kirchen? Also das heißt, deren Bedeutung in der Synode, deren Bedeutung innerhalb der Kirche, haben wir davon ein akkurates Bild oder ist das so wie bei vielen anderen Sachen auch, dass wir einfach gar nicht wissen, was in der Welt los ist?
Also man kann es wissen, wenn man es möchte. Das Problem ist, die Synode wird persönlich vom Papst Franziskus zusammengesetzt. Papst Franziskus hat seine Lieblinge in Deutschland sitzen, zum Teil in Argentinien, die seine Agenda weitgehend verfolgen. Während wichtige afrikanische Kardinäle und Bischöfe wie Kardinal Sarah, der zum Beispiel ein heftiger Kritiker der Migrationsideologie ist, der sehr stark Wert legt auf eine traditionelle Kirche, der keine Anpassung des Sexualmoral an den jeweiligen Zeitgeist möchte, weitgehend in den Hintergrund gedrängt werden, aber natürlich trotzdem zahlenmäßig von viel größerer Bedeutung sind. Das heißt, die afrikanische Kirche, die haben unglaublichen Priesternachwuchs, die haben stark überzeugte Gläubige, aber sie haben aber eben nicht die finanzielle Situation und den traditionellen Stellenwert, den zum Beispiel ein Kardinal Marx aus München für den Papst hat.
Thomas Fassbender.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese religiöse, weltanschauliche Dimension hier noch reingebracht haben. Denn das, was ich vorhin mit Umbruch meinte, Umbruchzeit, in die wir sehr rasch und sehr massiv hineingehen, betrifft eben nicht nur geopolitische, ökonomische, globalistische Punkte, sondern genauso auch Weltanschauung und Religion. Was wir erleben derzeit, und einige erleben das sehr, sehr schmerzlich, ist ein rascher und unerwarteter Abschied von Ziel- und Wertvorstellungen, die letzten Endes Jahrzehnte gegolten haben, für uns in Deutschland gegolten haben. Und ich sehe da vor allem bei der Generation um 1970 geboren, plus minus, die ja voll im Saft und im Kraft und in der Macht steht, eine gewisse nicht zu unterschätzende Tragik, vor allem dem sogenannten linksgrünen Teil davon, dass vieles, was dort als ehernes, fast schon universales Gesetz galt, als sogenannter Fortschritt, auf den sich alles hinzuzuentwickeln hat und entwickeln wird, dass das derzeit obsolet wird mit rapider Geschwindigkeit. Wir sehen das in den Umfragen unter der nachwachsenden Generation, also den 15- bis 25-Jährigen, die offensichtlich in ganz andere Richtung gehen. Wir sehen es aber auch bei den Katholiken, um dabei zu bleiben, außerhalb Europas, in Lateinamerika, in Afrika, woanders. Das, was wir als linksgrüne Agenda nicht immer sehr fair so etikettieren, erweist sich in schwindelerregender Geschwindigkeit als irrelevant und gestrig. Und das ist die große Herausforderung, mit der weite Teile unserer gesellschaftlichen Elite, auch der medialen Elite, überhaupt nicht zurechtkommen.
Ja, da wir jetzt schon bei weltanschaulichen, religiösen Fragen gelandet sind, will ich noch etwas draufsetzen, was mich diese Woche bewegt hat. Sie haben sicher alle davon gehört, selbst wenn es jetzt kein sehr schönes Sonntagsthema ist und vor allem auch für den Ausklang der Sendung nicht geeignet. Aber in der Schweiz hat ein spektakulärer Selbstmord stattgefunden. Es handelte sich um eine Amerikanerin übrigens, die als erste, wie soll man sagen, Testperson der sogenannten Sarko-Suizidkapsel da angereist ist. Also das ist ein Gerät, das jemand erfunden hat. Es gab inzwischen auch Verhaftungen deswegen. Die Polizei in den Niederlanden hat das Büro des Erfinders durchsucht als Amtshilfe auf Schweizer Verlangen. Aber diese Sarko-Kapsel, die hat natürlich etwas, ich will es jetzt noch nicht wertend bezeichnen, etwas Besonderes, nämlich sie hat so einen gläsernen Ausguck, also der Sterbende kann nochmal von da in diese Landschaft gucken. Was mich dabei beschäftigt, ist ehrlich gesagt, dieses gläserne Fenster, das geht ja in zwei Richtungen. Und ich denke mir, es wird nicht allzu lange dauern, dass nicht der Ausblick des Sterbenden nach draußen das Werbeargument ist, sondern dass irgendwelche Kameras von außen den Sterbenden filmen werden, weil das natürlich in dieser Zeit, und wie hat der Papst Benedikt damals genannt, diese Formulierung Kultur des Todes, die unsere Epoche kennzeichnet, weil das Zuschauen beim Sterben wahrscheinlich auch noch ein mediales Ereignis werden wird. Aber ich will mich da nicht zu weit auf die Äste rauslassen, aber Sie haben sicher alle davon gehört. Was haben Sie denn dazu gedacht, David Berger?
Naja, wir erleben ja bezüglich Tod und Krankheit genau die Sache, dass es bisher verdrängt wird in unserer Gesellschaft als etwas Unangenehmes, das über Jahrzehnte weggeschoben worden ist. Und wenn Sie sagen, Kameras, wir schauen uns das an, dann hat das den Effekt eines Horrorfilms, der irgendwo im virtuellen Raum bleibt, aber der trotzdem keine reale Begegnung mit dem Tod ermöglicht. Und alles, was wir im Zusammenhang mit der Angst vor Epidemien und so weiter sehen, ist ja im Grunde genommen eine fehlende Auseinandersetzung mit dem Tod, mit Krankheit, die unsere Gesellschaft ganz entscheidend prägt. Und an der Sache Diskussion über Sterbehilfe, über solche extremen Fälle, sieht man, dass es noch lange nicht ausgestanden ist. Ich begrüße im Grunde genommen, dass jetzt eine Diskussion darüber stattfindet, dass überhaupt wieder über so etwas diskutiert wird. Und zwar nicht nur unter der Angstschiene. Das heißt, in der Corona-Zeit war ja Tod, Krankheit, war das Allerschlimmste, was überhaupt vorstellbar war. Es wurde ja verdrängt, dass wir irgendwann mal sterben müssen und so getan, als ob wir ein ewiges Leben haben, wenn wir uns impfen lassen und in den Lockdown gehen. Insofern sehe ich das mit gemischten Gefühlen, diese ganze Schweizer Geschichte, die jetzt durch die Medien ging.
Thomas Fassbender?
Ich komme zu meinem Lieblingstoppers Umbruch zurück, der für mich immer präsenter wird. Das Internet, KI, wir sind in eine Epoche eingetreten von so umwälzenden Veränderungen in unserem Erfahrungs- und Vorstellungskosmos, dass wir in keiner Weise absehen können, was da noch rauskommt. Das Thema Sterbehilfe, Selbststerben, das Sterben insgesamt, die Rolle des Suizids, sämtliche Werte werden auf den Prüfstein gestellt und unsere Enkel, Urenkel in zwei, drei Generationen werden in einer vollkommen anderen Welt leben. Im Vergleich dazu leben wir in der Kontinuität des 19. Jahrhunderts.
Ein letztes Wort noch, Dirk Pohlmann.
Ja, ich habe den Tod meiner Eltern und auch meiner Schwiegereltern miterlebt und die Geburt meiner Kinder. Und die Geburt ist groß und der Tod ist groß. Und das, was ich da, ist nicht adäquat zu dem, was es ist. Also der Tod ist eine existenzielle, fundamentale Frage. Und so wie das in dieser Weise behandelt wird, halte ich das für eine Art Missbrauch dieser existenziellen Situation. Es hinterlässt mich zweifelnd, also über die Absichten. Und es irritiert mich auch offen gestanden, dass die Schweiz, ich rede ja auch davon, den inneren Schweizer in sich zu entdecken, an dieser Stelle nicht. Die haben da eine merkwürdige Assoziation mit dieser Idee des selbstbestimmten Todes. Also der Wert der Selbstbestimmung ist für mich an der Stelle zweifelhaft.
Ich will die Sendung jetzt nicht mit Tod und Sterben beschließen, deswegen doch noch etwas Beruhigendes hinten nachschieben. Beruhigend für alle die, die vielleicht am Bargeld hängen, gelegentlich zum Geldautomaten gehen und erleben, dass Geldautomaten seltener werden, weil sie gesprengt werden. Und die Sprengung von Geldautomaten soll also künftig schärfer bestraft werden, mit mindestens 2 bis maximal 15 Jahren. Das hat die deutsche Bundesregierung beschlossen. Und jetzt hoffe ich doch, dass Sie alle ein gewisses Gefühl der Sicherheit entwickeln können daraufhin und beschließe diese Diskussion, die Sonntagsrunde vom 6. Oktober 2024. Danke ganz herzlich an David Berger, Thomas Fassbender und Dirk Pohlmann. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und jetzt wünsche ich allen einen schönen Sonntag. Musik.